Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 12. Müller hatte sich schnell entfernt. Er schritt dem Parkhäuschen zu, aber jetzt mit völlig unhörbaren Schritten. Er war klug geworden. Seine Schritte waren vorher noch so unvorsichtig gewesen, dass die Baronin ihn bemerkt hatte. Er kam am Häuschen an und stand bereits im Begriffe einzutreten, als er von innen ein Geräusch vernahm, als ob man Bretter leise zur Seite schiebe. Er trat zurück und versteckte sich hinter einem Busch. Ein dünner Lichtschein drang durch die Spalten der Wand, aber nur einen Augenblick lang. Dann wurde es wieder dunkel. Jetzt öffnete sich leise die Tür. Ein Mann trat hervor, da Müller tief am Boden kauerte, so zeichnete sich ihm die Gestalt dieses Mannes gegen das Sternenlicht so genügend ab, dass er in ihm den alten Kapitän erkannte. Was wollte dieser hier? Stand das Häuschen mit der Schranke im Zimmer des Alten in heimlicher Verbindung? Müller hatte keine Zeit, diese Fragen auszudenken. Der Kapitän schritt quer über die Parklichtung hinüber. Müller eilte in einem Bogen am Rande der Lichtung hin, um ihm zuvorzukommen. Es gelang ihm. Er stellte sich hinter eine starke Eiche, an welcher der Kapitän vorüberging und unter die Bäume trat. Müller konnte ihn nicht mehr sehen, aber er beschloss dennoch, der Richtung zu folgen, welche der Alte eingeschlagen hatte. Er kauerte sich nieder und schob sich auf Händen und Füßen weiter. An einem jeweiligen Rauschen hörte er, dass der Kapitän hart vor ihm sei. Es schien, dass auch er ganz langsam vorwärts krieche. Nicht lange, so war es dem Deutschen, als ob er leise Stimmen flüstern höre. Er verdoppelte seine Vorsicht. Sein Auge hatte sich jetzt einigermaßen an die Dunkelheit gewöhnt, und so gewahrte er den Alten hart hinter einer Bank, welche unter den ersten Bäumen, von denen die Lichtung eingefasst wurde, stand, auf der Erde liegen. Müller näherte sich und legte sich seitwärts der Bank an einen Baumstamm nieder. Er lag jetzt der Bank näher als der Kapitän und konnte die Unterhaltung der beiden Personen, welche darauf saßen, jedenfalls auch besser hören als diese. Sie bestand aus einem glühenden Liebesdialog. Der Direktor, den die Baronin hier nun wirklich gefunden hatte, war nicht so zurückhaltend wie der Deutsche vorher, und so konnte dieser sich sehr leicht denken, mit welchem Grimm der Alte dieses Zwiegespräch belauschen möge. Da erhob sich der Letztere und trat mit einem raschen, weiten Schritt vor die beiden hin. »Guten Abend, meine Tochter, guten Abend, Herr Direktor«, sagte er. Der Direktor fuhr empor, starrte den Alten an und sprang dann eiligst davon. Er kannte ihn genau und mochte daher seine Nähe unter den obwaltenden Umständen für gefährlich halten. Die Baronin aber konnte vor Schreck weder laufen noch stehen. Sie versuchte zwar, sich zu erheben, sank aber mit einem matten Laute wieder nieder. »Das sind nun einmal die richtigen Dorfmädchenstreiche«, höhnte der Alte. Sie nahm sich gewaltig zusammen und antwortete, »Was tun Sie hier? Woher kommen Sie? Welche Worte erlauben Sie sich?«
»Ah, die Frau Tochter hat wohl den schönen Frühlingsabend genießen wollen«, fragte er mit einem hässlichen Lachen, welches man nur hören kann.
»Was anders?«
»Und sitzt hier in den Armen meines Direktors.«
»Lügen Sie nicht«, fuhr sie auf.
»Oh, ich habe es gesehen, meine Augen sind alt, aber gut.«
»Aber wissen Sie auch, wie es gekommen ist?«
»Ich bin ganz begierig, Ihre Erklärung zu hören.«
»Sie sollen sie hören, um zu erfahren, wie sehr Sie mich beleidigen. Ich kam hierher, um den Abend zu genießen.« Da erhob sich gerade vor mir eine dunkle Gestalt von der Bank. Ich erschrak natürlich und wurde ohnmächtig. Der Direktor, denn dieser war es, fing mich auf. Als ich aufwachte, standen Sie vor mir. Das ist alles. Sie hatte versucht, ihren Worten den Ton gekränkten Stolzes zu geben, aber bei diesem Manne verfing dies nicht. Er verschlang die Arme um die Brust und sagte,
Warum sind Sie nicht zum zweiten Mal in Ohnmacht gefallen, als die zweite Gestalt vor Ihnen stand? Entweder steht Ihnen nur eine einmalige Ohnmacht zur Verfügung, oder die erste existiert nur in Ihrem lügenhaften Kopfe. Wie kann überhaupt von einer Ohnmacht die Rede sein bei einem Bauernmädchen, welches mit Nerven begabt ist, die nur mit Wagenstricken zu vergleichen sind?
Herr, beleidigen Sie mich nicht weiter.
Pah, scherzen Sie nicht mit mir. Ich habe mich eine volle Viertelstunde lang hier befunden und jedes Wort gehört, welches gesprochen wurde. Ich habe jeden Seufzer gezählt, welchen Ihnen die überfließende Liebe entführte, und jeden Kuss, den Sie gaben und bekamen. Ich habe in meiner Jugend auch geküsst, aber dabei möglichst jedes überflüssige Geräusch vermieden. Warum klatschen Sie wie ein Kutscher, Madame? Sie war bei dieser mehr als drastischen Ironie des Alten jetzt wirklich einer Ohnmacht nahe, trotz der starken Nerven, mit denen sie begabt sein sollte.
»Sie werden unverschämt«, schluchzte sie.
»Ah, pah, Ihnen gegenüber muss man es sein«, höhnte er. »Und wenn Sie weiter leugnen wollen, so will ich Ihnen sagen, dass der Direktor heute früh bei Ihnen war, ehe er mich aufsuchte.«
»Was geht Sie das an?« unterbrach sie ihn.
»Dass Sie sich da über die gegenwärtige Zusammenkunft verabredeten?«
»Lügner!«
»Und dass Sie ihm beim Abschiede Ihre schönen Lippen boten, als er sich nur begnügen wollte, Ihre Hand zu küssen?«
»Oh, wer errettet mich vor diesem Teufel?« rief sie.
»Sagen Sie das Wort nicht noch einmal, sonst schlage ich Sie zum zweiten Male nieder, wie ich Sie bereits einmal heute niedergeschlagen habe.«
Er erhob wirklich den Arm, als ob er zuschlagen wolle, und schon machte Müller sich bereit aufzuspringen, um eine solche Rohheit zu verhindern. Da ermannte sich die Baronin. Sie schnellte von ihrem Sitze empor und eilte davon.
»Sie mag gehen, immer gehen«, brummte der Alte. »Mir entgeht sie doch nicht.«
Er wendete sich um und schritt davon dem Häuschen wieder zu. Müller folgte ihm auf dem Fuße, denn jetzt bot sich vielleicht die beste Gelegenheit zu sehen, wie der geheime Aus- und Eingang geöffnet werde. Als er bei der Parkhütte ankam, war der Kapitän bereits eingetreten. Müller schlich sich näher. Er stand vor dem einen Fenster, welches gerade in Höhe seines Kopfes angebracht war. Da flammte drinnen ein Lichtschein auf. Der Alte stand im Begriff, eine Laterne anzuzünden. Er fühlte sich so sicher, dass er sich gar nicht die Mühe gab, vorher die Läden zu schließen, damit das Licht nicht von außen bemerkt werden könne. Dann fasste er nach einem Nagel, welcher scheinbar zu irgendeinem anderen Zweck in die Wand geschlagen war, und schob nach der linken Seite zu. Einige Bretter wichen zurück. Sie bildeten untereinander fest verbunden eine Tür, welche auf Rollen ging, ganz so, wie Müller vermutet hatte. Der Kapitän trat in die entstandene Öffnung und schob die Tür von innen wieder vor. Sie schloss so genau wie vorher. Man musste das gesehen haben, was Müller beobachtet hatte, sonst wäre man sicher nicht auf den Gedanken gekommen, dass diese Stelle der Wand eine Tür bilde. Der Deutsche schlich sich augenblicklich durch die Tür in das Häuschen hinein und legte sich dort mit dem Ohre auf dem Boden nieder, um zu lauschen. Er hörte unter sich dumpfe Schritte, welche nach und nach verhallten. Sollte er folgen? Gewiss, vielleicht fand sich niemals wieder eine so gute Gelegenheit, den Kapitän zu beobachten. Er zog also seine Laterne auch hervor und brannte das Licht an derselben an. Dann schob er die Tür ganz in derselben Weise zurück, wie es der Alte getan hatte. Als er hineingetreten war, sah er eine schmale Treppe, welche in gerader Richtung in die Tiefe führte. An der Innenseite der Tür gab es einen zweiten Nagel, welcher als Handhabe diente, sie wieder zu verschließen. Müller tat dies und stieg dann die Treppe hinab, während er in der einen Hand die Laterne und in der anderen den Revolver hielt.
Es waren über 20 Stufen, welche er zu steigen hatte. Dann kam er in einen größeren, viereckigen Raum, in welchem allerlei Hacken, Schaufeln und andere Geräte lagen, deren Zweck ihm erst in späterer Zeit einleuchtete. Dieser Raum hatte zwei Ausgänge, einen nach dem Schlosse zu, welcher gar keine Tür zeigte, und einen nach dem Walde zu, welcher durch ein starkes, mit Eisenblech beschlagenes Tor verschlossen war. Der unterirdische Weg nach dem Schlosse hin bestand aus einem Stollen, welcher eine Höhe von 7 Fuß und eine Breite von 5 Fuß hatte. Er war aus Backsteinen gewölbt und schien sehr trocken zu sein. Müller beschloss, ihm zu folgen. Da der Kapitän gar nicht weit vor ihm sein konnte, so steckte er die Laterne in die Tasche und schritt im Dunkeln weiter. Nur zuweilen zog er sie ein klein wenig heraus, um einen schnellen Lichtblitz auf seinen Weg fallen zu lassen und sich dadurch zu vergewissern, dass er keiner Gefahr entgegengehe. So kam er, da er sich mit beiden Händen an den Seitenwänden stützen konnte, sehr schnell vorwärts und sah schließlich einen Lichtschein vor sich auftauchen. Da vorn ging der Kapitän. Müller trat so leise wie möglich auf, um nicht gehört zu werden, konnte aber die Schritte des Alten, dem er sich immer mehr näherte, ganz deutlich vernehmen. Auf diese Weise hatte er eine weite, weite Strecke zurückgelegt, als er fühlte, dass die Wände jetzt aus harten Steinen bestanden. Er befand sich jedenfalls unter dem Schlosse. Und nun blieb auch der Alte längere Zeit an einem Punkte halten, von welchem aus sein Licht nach oben verschwand. Bis ungefähr dorthin folgte Müller im Dunkeln. Dann zog er seine Laterne hervor. Er bemerkte beim Scheine derselben, dass er sich in einem eigentümlich angelegten Gemäuer befand, von welchem aus schmale Treppen nach mehreren Seiten emporführten. Er erkannte sofort, dass hier alle Geheimgänge des alten Schlosses zusammenstießen. Es musste da eine große Anzahl Doppelmauern geben. Noch hörte er die Schritte des Alten über sich. Er folgte ihm mehrere Stockwerke hoch auf einer nur 2 Fuß breiten Treppe, bis er plötzlich einen sehr hellen Lichtfleck vor sich sah und 2 Stimmen hörte, welche miteinander sprachen. Er steckte seine Laterne ein und schlich näher. Je näher er kam, desto deutlicher erkannte er die Stimmen. Es waren diejenigen des Kapitäns und des Direktors. Die helle, viereckige Lichtquelle fiel durch eine Öffnung in der Seitenmauer. Müller wagte es sich, bis an den Rand dieser Öffnung heranzuschleichen und konnte nun die ganze Szene überblicken. Er befand sich hinter einer Wand des Zimmers, welches der Direktor bewohnte. Dieses Zimmer war mit Eichenholz getäfelt und ein Fach der Täfelung bildete eine geheime Tür, welche jetzt geöffnet war. Der Direktor stand mit sichtlich erschrockenem Gesicht vor dem Alten, der durch die Mauer erschienen war wie ein Geist. Der Direktor konnte sich dies nicht erklären.
»Überwinden Sie Ihren Schreck. Sie sehen ja, dass ich kein Gespenst bin.«
Diese Worte des Kapitäns waren die ersten, welche Müller deutlich hörte.
»Aber, gnädiger Herr, wie kommen Sie zu mir?« stammelte der Direktor.
»Durch diese geheime Tür, Sie sehen es ja,« antwortete der Alte. »Ich habe es vorgezogen, auf diesem ungewöhnlichen Wege zu erscheinen, weil auf diese Weise von niemand bemerkt wird, dass wir so spät noch eine Unterredung haben. Sie ahnen, über welchen Gegenstand?«
»Ich möchte doch lieber vorher nach demselben fragen, gnädiger Herr.«
»Schön, aber setzen Sie sich, Herr Direktor. Sie zittern ja im ganzen Körper. Was ist mit Ihnen?«
Seine Worte klangen gar nicht zornig oder höhnisch, wie man hätte erwarten können. Sie waren sogar von einem teilnehmenden Ton ausgesprochen. »Oh, es ist ja nur der Schreck, der mich überfiel, als diese Wand sich teilte und Sie hereintraten. So etwas erwartet man doch nicht.«
»Ich kann übrigens begreifen, dass Sie erschrocken sind. Welcher Schreck war denn übrigens größer, der jetzige oder der unten im Garten?«
»Gnädiger Herr«, stammelte der Direktor, blieb aber in der Rede stecken.
»Na, Sie waren ja im Garten, nicht?«
»Allerdings«, gestand der Gefragte.
»Bei meiner Schwiegertochter?«
»Ja.«
Der Direktor wurde von Sekunde zu Sekunde bleicher. Der Alte schien dies nicht zu beachten. Er fuhr im freundlichsten Tone fort. »Der heutige Tag ist ein eigentümlicher. Ich habe da mehr sprechen müssen als sonst in einem Monat, und Sie wissen ja, dass ich das nicht liebe. Aber es gibt Dinge, welche man nicht unbesprochen liegen lassen kann. Warum liefen Sie denn eigentlich im Garten davon, Herr Direktor?«
»Weil ich dachte«, stammelte der Gefragte in höchster Verlegenheit.
»Weil Sie dachten, ich könne diese Szene einer falschen Deutung unterwerfen, meinen Sie? Nun, die Frau Baronin hat mich aufgeklärt. Sie hat den Abend genießen wollen, und Sie sind aus ganz demselben Grunde nach dem Garten gegangen. Meine Frau Tochter ist über Ihr Erscheinen so erschrocken gewesen, dass sie in Ohnmacht fiel, und Sie haben sich ihrer ritterlich angenommen. Das hat sie mir erzählt, als Sie fort waren.«
Dem Direktor fiel bei diesen Worten ein schwerer Stein vom Herzen. Der Alte fuhr fort.
»Ich will gestehen, dass ich Ihnen für einen Augenblick lang im Herzen Unrecht getan habe. Aber daran war Ihre plötzliche, unmotivierte Flucht schuld. Warum rissen Sie aus? Das musste doch Verdacht erwecken. Ich bitte Ihnen hiermit meinen Verdacht ab und werde ihn sogleich gut machen. Haben Sie Papier bei der Hand?«
»Genug«, antwortete der Direktor aufatmend.
»So nehmen Sie einen halben Bogen und fertigen Sie mir das Blankett einer Quittung aus. Ich habe Ihnen heute eine Gratifikation versprochen. Wo ist das Geld, welches Sie wieder mit fortnehmen mussten?«
»Hier, in meinem Schreibtische.«
»Zählen Sie es auf.«
Müller sah, dass der Direktor das Geld aus dem verschlossenen Fache nahm, und da es mit lauter Stimme aufgezählt wurde, so hörte er deutlich, wie viel es war. Es waren die beiden Summen, von denen der Direktor heute gesprochen hatte. Dieser Letztere bemerkte am Schlusse: »Diese beiden Firmen sind stets so vorsichtig, die Nummern ihrer Noten einzutragen und die Letzteren außerdem zu zeichnen. Sie sehen auf jeder einzelnen die betreffenden Buchstaben, gnädiger Herr.«
»Das mag für gewisse Fälle gut sein«, meinte der Veteran trocken. »Doch nun das Blankett, Herr Direktor.«
»Warum Blankett, gnädiger Herr? Wollen Sie nicht die Gewogenheit haben, das Dokument gleich fertigen zu lassen?«
»Ich habe mich noch nicht entschlossen, welche Summe ich Ihnen aussetzen werde. Ich will erst morgen nachsehen, was und wie in den letzten Tagen gearbeitet worden ist. Setzen Sie einfach das Datum, nämlich das heutige, unten in die linke und Ihren Namen in die rechte Ecke.«
»Ganz wie Sie befehlen, Herr Kapitän.« Er schrieb Namen und Datum in die beiden Ecken und reichte dann das Blatt dem Alten hin. Dieser betrachtete die Unterschrift genau und sagte sodann im ganz und gar veränderten Tone:
»So, das genügt freilich nicht, Sie zu belohnen, sondern Sie zu bestrafen.«
Der Direktor blickte ihn überrascht an und fragte: »Bestrafen? Verstehe ich recht, gnädiger Herr?«
»Sie haben ganz und gar richtig gehört. Sie sollen bestraft werden, sage ich.«
»Wofür?«
»Erstens dafür, dass Sie es wagen, Ihre Hand nach der Baronin auszustrecken.«
»Ah, Sie haben doch soeben selbst gesagt, dass die Frau Baronin so gnädig gewesen sei, Sie über die Situation aufzuklären.«
»Hm, sie hat es freilich versucht, aber ich bin nicht der Mann, der sich von einem Weibe betrügen lässt.« »Ich weiß alles, alles, mein Herr«, lachte der Alte höhnisch.